Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir schauen heute mal auf eine Investmentklasse, die sich einer ganzen Reihe von Risiken ausgesetzt sieht, vom Klimawandel bis zum Borkenkäfer. Es geht um Waldinvestments und die Frage, inwieweit man sich bei diesen auch gegen Risiken absichern kann, darüber spreche ich heute mit Jasper Renk. Er ist Senior Investment Manager im Bereich Illiquid Assets Natural Capital bei der MEAG, dem Vermögensverwalter von Münchner Rück und Ergo Group. Und ich sage zunächst mal ganz herzlich willkommen, Podcast, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Renk, bevor wir tiefer einsteigen, müssen Sie mir eine Sache ein bisschen erklären. Ich hatte vor knapp anderthalb Jahren mal einen Gast, der studierter Forstwirt war und sich auch mit Forstinvestments befasst hat. Und die Frage, die ich ihm gestellt habe, muss ich Ihnen auch stellen. Wie sind Sie zum Thema Wald gekommen oder der Wald zu Ihnen?
Das ist ein typisches Neigungsstudium, das Studium der Forstwissenschaften. Das macht man nicht, wenn man nach der Schule oder nach der Bundeswehr nicht weiß, was man machen möchte. Bei mir war es familiär bedingt und auch zum gewissen Teil jagdlich bedingt.
Das heißt, Sie sind auch Forstwirt und kümmern sich um dieses Thema jetzt bei der MEAG. Wie ist denn die MEAG wiederum dazu gekommen, sich mit Forstinvestments zu befassen?
Ja, MEAG ist einer der ersten Asset Manager gewesen, die für ihren Kunden, in unserem Falle die Münchner Rückgruppe, das Thema bereits sehr früh angeschaut haben. Wir waren damals in 2009, als uns das Thema auf den Tisch gelegt wurde, war das Thema noch bei den Immobilien aufgehängt, was tatsächlich auch noch eine Klassifizierung ist, die einige vornehmen. Das ist immer die Frage, wo ordne ich eigentlich Waldinvestments ein? Ist es Infrastruktur oder Immobilien? Es gibt für beides gute Argumente. Nichtsdestotrotz haben wir seit 2009 das Mandat für Waldinvestments auf dem Tisch. Und ursprünglich war die Begründung eine breitere Aufstellung der alternativen Investments, eine gewisse Diversifizierung und aber eben auch der Theorie von Markowitz folgend eine gewisse risikoeffiziente Beimischung anderer alternativer Assetklassen neben Immobilien, Infrastruktur, Renewables etc.
Jetzt ist es ja eine spezielle Investmentgruppe, die auch speziellen Risiken ausgesetzt ist. Themen wie Klimawandel, Schädlingsbefall, Wälder können brennen, es kann Stürme geben, all diese Themen. Inwieweit können Sie denn diese Themen einkalkulieren und inwieweit kann man sich da auch ein Stück weit absichern? Das ist ja, wahrscheinlich gibt es da ja auch so eine Art Due Diligence dann.
Ja, eine sehr umfangreiche natürlich, genau wie bei allen anderen alternativen und auch liquiden Anlagen, machen wir eine umfangreiche Due Diligence. Ich möchte einmal vorab schieben, dass es bei, so meine ich zumindest, kaum einer anderen Assetklasse eine so große Diskrepanz zwischen empfundenen Risiken und echten Risiken gibt. Will sagen damit, das Thema Stürme, Brand, Borkenkäfer, gerade in Deutschland medial auch sehr prominent in aller Munde oder in aller Ohren vielmehr, bei einem global diversifizierten Waldportfolio einer gewissen Größe spielen solche Naturrisiken eigentlich eine eher untergeordnete Rolle. Das liegt aber auch wiederum daran, dass wir eine ausführliche Due Diligence durchführen. Also ich möchte vielleicht einmal kurz in zwei Sätzen erklären, was tun wir alles.
Das heißt, es ist ein bisschen eine Fehlwahrnehmung, die man tatsächlich hat.
Es ist eine Fehlwahrnehmung, ja.
Weil man so viel liest über Brände in beispielsweise Los Angeles letztes Jahr und dann denkt, es ist omnipräsent.
Ein Beispiel. 2019, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, hat es in Australien gebrannt. Und natürlich rief unser Investor und auch andere Investoren uns an und wollten fragen, was denn mit unseren australischen Wäldern ist. Dann haben wir auf die Karte geschaut und haben festgestellt, dass das nächstgelegene Feuer genauso weit weg war wie München von Moskau. Also Okay. Man muss es immer so ein bisschen ja. in Relation sehen.
Jetzt sagten Sie gerade, das kann man sozusagen auch heilen, indem man eine Due Diligence macht. Nehmen Sie uns mal mit, wie schauen Sie auf sowas?
Also die Due Diligence projektbezogen, der muss man natürlich voranstellen, wofür entscheide ich mich grundsätzlich geografisch. Der erste Schritt der Risikomitigierung ist die geografische Selektion, die geografische Auswahl, die natürlich gerade in der Münchner Rückgruppe unter anderem auch nicht getrieben ist, aber zumindest, wo wir auch reflektieren, das Underwriting der Rückversicherer bei uns. Will sagen damit, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit den Climate Experts von Munich Re ein Team haben, was uns regelmäßig zur Verfügung steht für die Abschätzung und vor allen Dingen auch die Bezifferung der Auswirkungen des Klimawandels in verschiedenen Szenarien. Ich möchte jetzt gar nicht so tief darauf eingehen, aber wir haben da, glaube ich, einen weltweit recht einmaligen Datenpool, der uns erlaubt zu schauen, wo wird es denn eigentlich schlimm und wo bleibt es vielleicht erträglich für den nachhaltigen Waldbau. Das ist der allererste Schritt. Und dann schaut man sich konkret assetbezogen, flächenbezogen, neben den ganzen rechtlichen, steuerlichen Themen, technischen Themen, forstlichen Themen, unter anderem natürlich auch andere Risiken und ganz im Speziellen Naturrisiken an. Welche sind überhaupt applikabel? Ist es vielleicht eine Überflutung oder ein Hangabrutsch oder der Borkenkäfer durch Trockenheit? Ist es ein Brand und wenn ja, in welcher Altersklasse? Und all diese Szenarien werden uns in einem Report von unseren Kolleginnen und Kollegen der Munich Re zur Verfügung gestellt. Und nicht nur das, sondern es wird eben auch beziffert, was heißt das eigentlich? Wie viel weniger Kaufpreis kann, muss, sollte ich bieten, weil ich damit zu rechnen habe, dass diese Risiken gegebenenfalls in einer Haltephase von x Jahren eintreffen. Und es macht uns sehr, sehr präzise in dem, wie wir Waldinvestments kalkulieren können.
Da haben Sie wahrscheinlich auch einen Vorteil. Das hat ja jetzt nicht jeder einen versicherungsmathematischen Pool noch in der Hinterhand. Ne?
Nein, natürlich macht sich über dieses Themengebiet macht sich natürlich jeder Gedanken. Ich glaube, dass es recht einmalig ist, was wir haben, wenn es eben um den letzten Schritt geht, die Übersetzung der Prognose in eine ökonomische Zahl. Da sind wir schon recht einmalig, glaube ich.
Jetzt sagten Sie schon, Sie sind seit rund 17 Jahren schon mit dem Thema aktiv in der Gruppe. Munich Re hat, was ich gesehen habe, seitdem auch für gut 2 Milliarden Euro schon investiert. Sie sagten schon, der erste Schritt ist im Prinzip die regionale Verteilung und sich anzuschauen, wo investiere ich. Sie sagten auch, es ist global aufgeteilt. Sie sind aber fokussiert auf die sogenannten entwickelten Länder. Woran liegt das? Ist es die Infrastruktur? Ist es die Planbarkeit? Was sozusagen ist für Sie der Punkt zu sagen, da legen wir den Schwerpunkt?
Wir haben 2009 angefangen ohne Forstexperten. Wie gesagt, das Thema hing bei Real Estate, bei Immobilien. Und was macht man, wenn man die Expertise noch nicht innehaus hat? Man sucht sich Trusted Partner und Manager. Und wir haben angefangen, wie jeder anfangen würde, und haben Fonds gezeichnet. Und diese Fonds hatten neben einem Portfolio-Baustein in der entwickelten Welt auch häufig oder fast immer ein Portfolio-Baustein in Entwicklungsländern, Brasilien, Chile, afrikanische Länder etc. Dort war damals die Erwartung, dass sich ganz neue Märkte etablieren, dass der biologische Vorteil, dadurch, dass ich kaum Winter habe in diesen Breitengraden, dass sich das übersetzt in eine sehr, sehr starke Performance. Diese Länder, Waldinvestments in diesen Ländern sind nach wie vor auch sehr adäquat für gewisse Investoren. Die haben durchaus ihren Platz in den Portfolien einiger Investoren. Nun haben wir als MEAG, aber die Münchner Rückgruppe als Investor, die gewisse Planungssicherheit brauchen und gewisse Risiken nicht nehmen wollen, können aber nicht wollen. Und insofern kristallisierte sich für uns relativ schnell raus, binnen ein paar Jahren, dass wir unsere risikoadjustierte Rendite planbarer und sicherer entwirtschaften können in Märkten, die vor allen Dingen 2 Merkmale aufweisen. Erstens, wie Sie sagten, entwickelte Länder mit der entsprechenden Infrastruktur, mit der entsprechenden Rechtssicherheit auch, was Flächenerwerb und Eigentum angeht, mit der politischen Stabilität und vor allen Dingen auch mit der Währungsstabilität, die entwickelte Märkte und Länder mit sich bringen. Das zweite ist der forstliche Teil. Wir brauchen ein Land, in dem wir biologisches Wachstum haben, indem wir aber auch eine idealerweise langjährige und mit einem guten Track Record ausgestattete Forstindustrie haben, sprich Sägemühlen, Papiermühlen, andere Holzabnehmer und dazu auch einen funktionierenden Flächenmarkt haben. Flächenpreise müssen adäquat sein und die Fläche muss auch mal von A nach B den Besitzer wechseln. Das ist auch nicht überall der Fall. Und wenn man diese Schablone übereinander legt oder diese Schablonen, dann bleiben nur noch ein paar Länder übrig. Und für uns sind es derzeit vor allen Dingen Länder in Nordamerika und da ganz vor allen Dingen die USA. In Europa der boreale Gürtel bis rüber nach Schottland, das heißt vor allen Dingen Finnland und Schweden und dann vom Vereinigten Königreich der nördliche Teil und in Ozeanien die beiden Länder Australien und Neuseeland. Dort finden wir zumeist die Aspekte abgedeckt, die uns als institutioneller Investor wichtig sind.
Jetzt ist es ja eine sehr illiquide Asset-Klasse. Wir reden über wahnsinnig lange Laufzeiten natürlich auch, bis so ein Wald erstmal steht, ich den auch irgendwie nutzen kann. Was steht denn im Fokus, wenn man da reingeht? Ist es das Ertragspotenzial, die Rendite oder ist es eher so der Aspekt, ich will mein Portfolio absichern, arrondieren, ich will es breiter aufstellen? Was würden Sie sagen, ist der treibende Aspekt?
Das ist eine gute Frage. Sie dürfen sich ein Waldinvestment nicht unbedingt so vorstellen, dass wir eine Fläche kaufen und dort erstmalig Bäume in den Boden bringen. Das gibt es auch. Das sind Aufforstungsprojekte, die ein durchaus höheres Risiko mit sich bringen, weil kleine Bäume einfach auch leicht sterben, durch Feuer, durch Fraß. Das heißt, das Ausfallrisiko ist einfach gegeben. Dafür ist aber auch der Wertzuwachs maximal. Wir haben typischerweise Waldinvestments, die seit langen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten in institutioneller Hand waren vorher, sprich vorher nachhaltig und sinnig, ökonomisch sinnig gemanagt wurden. Und diese Waldinvestments werfen sozusagen von Tag 1 Erträge ab, weil wir immer einen Teil des Waldes haben, der gerade in die Hiebsreife reinwächst. Der wird geerntet, wieder aufgeforstet. Im nächsten Jahr wächst der Wald daneben sozusagen in die Hiebsreife rein. Ist nicht physikalisch daneben, aber Sie wissen, was ich meine. Insofern ist das wie so ein rotierender Forstbetrieb, der eigentlich im Durchschnittsalter gar nicht abnimmt oder zunimmt. Ja. So müssen Sie sich das vorstellen. Insofern hat man schon laufende Erträge und die beiden Wertbestandteile sind einmal laufende Erträge, ordentliche Erträge aus zumeist Holzverkauf und der Wertzuwachs der Wälder. Und der Wertzuwachs ist maßgeblich getrieben aus dem biologischen Zuwachs logischerweise. Der wird dann zum Teil wieder geerntet und realisiert. Ich habe auch, oder gehen wir jetzt zumindest in den meisten Märkten davon aus, dass Holz- und Landpreise auch steigen. Und diesen Wertzuwachs, den kapitalisieren wir dann eben im Verkauf. Und dadurch, dass wir funktionierende Waldassets sozusagen kaufen, die schon produktiv sind, ist es auch nicht so, dass man jetzt 50, 60, 70 Jahre das unbedingt halten müsste. Das ist etwas, was wir gerne tun. Also Buy and Hold ist durchaus unser Ansatz. Aber man kann auch zum Beispiel in einer Fondslaufzeit von 10, 15 Jahren durchaus nach der Ende der Fondslaufzeit den Wertzuwachs realisieren.
Jetzt sagten Sie vorhin, es gibt bestimmte Regionen, die für Sie unter Ihren Kriterien attraktiv sind. Wie stark ist denn der Wettbewerb um, sagen wir mal, attraktive Flächen? Was Sie interessiert, interessiert ja vielleicht auch andere.
Das ist ein Thema, was uns gerade in den letzten Jahren sehr beschäftigt. Wir sehen einen großen Run auf Waldinvestments in eben diesen Märkten. Also was wir identifiziert haben als gute Märkte, das sind wir nicht die einzigen. Ja. In den USA, in den europäischen Ländern, die ich genannt habe und auch in Ozeanien. Wenn Sie sich die Situation vor 20 Jahren vorstellen, da hatte man eigentlich häufig oder fast immer das gleiche Bieterkonsortium auf eine Fläche. Heutzutage hat man die immer noch und dazu kommen aber First-Timer. Und diese First-Timer haben zum Teil etwas sehr optimistische Erwartungen an sekundäre Ökosystemdienstleistungen, wie zum Beispiel Biodiversität oder CO2, was die Bewertung jetzt nicht unbedingt senkt. Diese Erwartung teilen wir nicht immer. Wir setzen eher auf die Bereitstellung des nachhaltigen Bau- und Rohstoffes Holz als nachhaltigen Baustoff, als nachhaltige Substanz. Und insofern gebe ich Ihnen recht, der Markt wird enger derzeit. Ja, definitiv.
Womit erklären Sie sich das denn, dass da auch auf einmal Neulinge auf diese Asset-Klasse anspringen? Also ich kenne es, man hat ja früher gesagt, oft waren es irgendwie kirchliche Anleger, dann kamen die institutionellen Investoren, die einen langen Anlagehorizont haben. Woran liegt es, dass da neue Gruppen dazukommen? Wer ist das?
Ich denke, es sind zwei Effekte. Der erste Effekt ist ein genereller Run auf alternative Anlagen. Der zweite Effekt ist eine nach wie vor ungebrochene langfristige Strategie vieler Investoren, nachhaltige Anlagen zu präferieren oder zumindest beizumischen. Und ich denke, ein Effekt, der sich jetzt gerade anfängt zu zeigen, ist das Thema Ressourcensicherheit. Sägewerke in den USA, in Finnland, in Schweden, in Australien, in Neuseeland in gewissem Maße auch, die brauchen ihre Ressource. Und wir werden immer mehr Menschen. Und der Holzbedarf wird nicht nur deswegen steigen, weil wir immer mehr Menschen werden, sondern weil immer mehr Menschen auch immer mehr Platz brauchen, immer mehr Fläche versiegelt wird und auch immer mehr Menschen in eine Mittelklasse reinwachsen. Das heißt, immer mehr Güter verbrauchen, die sie vorher nicht verbraucht haben. Verpackungen, Paletten zum Verschicken von Waren, Hygieneprodukte etc. Also der Bevölkerungszuwachs und auch der Holzbedarf per capita sozusagen wird in mehr oder weniger allen Prognosen steigen und nicht linear steigen.
Wie viele Projekte bekommen Sie denn pro Jahr auf den Tisch, wo Sie sagen, die schauen wir uns an? Wie viel davon schauen Sie vielleicht auch näher an bis hin zu, wir gehen in eine Due Diligence?
Ja, gut, dass Sie den Qualifier genannt haben. Wie viele bekommen wir, die wir uns auch anschauen? Weil wie viele bekommen täglich?
Bekommen tun Sie wahrscheinlich viel.
Ja, ich glaube, es gibt keinen ernsthaften Deal, der nicht bei uns über den Tisch geht. Dafür sind wir, glaube ich, einfach global auch zu bekannt. Was wir uns ernsthaft anschauen, hängt natürlich von unserer Allokation in dem Jahr ab, von unseren Mandaten in dem Jahr ab. Ich würde sagen, im Schnitt schauen wir uns an 20 Opportunitäten, gehen in Due Diligence bei 5 Und wenn wir in der Due Diligence sind, dann sind wir jetzt, es gab es jetzt sehr selten, dass wir dann nochmal das Thema beenden. Also 5 und 5, würde ich sagen. Ungefähr.
Und jetzt sind wir im Podcast Nachhaltiges Investieren. Erzählen Sie mir doch mal noch ein bisschen über Ihre Nachhaltigkeitsfaktoren auch in der Due Diligence. Was sind sozusagen Themen, die Sie voraussetzen? Und so, wo sind vielleicht auch Sachen, wo Sie sagen, wenn ich das sehe, dann fliegt es direkt aus dem Prozess raus. Das geht nicht.
Ja, das Thema ist buchstäblich vielschichtig. Also ich fange mal unten an. Merck als Company hat eigene Nachhaltigkeitsstandards, die unabhängig sind von Wald oder Immobilien oder Infrastrukturinvestments. Gewisse Ausschlussklauseln, die wir natürlich als allererstes erfüllen im Rahmen einer ESG-Checklist. Der zweite Layer, sehr ähnlich, die Nachhaltigkeitsanforderungen der Münchner Rückgruppe pro Mandat oder eben die Nachhaltigkeitsanforderungen der Investoren, für die wir Waldinvestments anbinden wollen. Das zweite Layer ist sehr waldbaulich geprägt. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen dazu entschieden, ausschließlich Wälder anzukaufen, die nach einem der großen Zertifizierungssiegel PEFC oder FSC oder den jeweils lokalen Ausprägungen zertifiziert sind. Und wenn sie das nicht sind, führen wir diese Zertifizierung binnen 2 Jahren nach Ankauf durch. Das ist so die Faustregel, über den Daumen gepeilt. Hat verschiedene Vorteile neben der Zertifizierung als solcher. Die Datenverfügbarkeit ist viel größer bei einer Zertifizierung. Also hat auch eine ökonomische Seite. Das ist das zweite Layer. Also Waldzertifizierung, nachhaltiges forstliches Management. Und der dritte Layer, der ist in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden. Das ist der regulatorische Layer. Wenn Sie an regulatorisches Reporting denken, wie CSRD oder SFDR, dort sind wir gerade im forstlichen Bereich, sind die Anforderungen doch sehr viel stärker geworden, die Hürden sehr viel höher geworden. Und unter anderem ein Forstfonds, den wir derzeit vertreiben, ist ein Artikel 9-Fonds mit vollem Taxonomie-Alignment. Und wer sich das Prüfschema mal anschaut, das ist schon ein Hochseilakt, fast schon. Ja. Aber da springen wir gerne drüber, einfach weil wir den Nachhaltigkeitsaspekt durchaus nach vorne stellen wollen. Auch, ja.
Inwieweit spielt es dann auch eine Rolle, was mit dem Holz passiert, das aus so einem Wald rauskommt? Man will das ja auch, also möchte man... Nimmt man das mit auf zu prüfen? Wird das nachhaltig genutzt oder kann das im Prinzip rauskommen und wird hinten verfeuert?
Naja, selbst wenn es verfeuert wird, ist es ja mehr oder weniger CO2-neutral. Nein, also Spaß beiseite, es ist eher andersrum. Also in den entwickelten Märkten, in denen wir arbeiten, ist es mitunter so, dass wir nicht zertifiziertes Holz werden sie gar nicht los. In den USA zum Beispiel ist die Chain of Custody der großen Sägewerke, oder vor allen Dingen auch in Europa, Finnland, Schweden, die Chain of Custody der großen Sägewerke und Papiermühlen ist derart gestaltet, dass fast ausschließlich zertifiziertes Holz gekauft werden soll oder wird. Ja.
Jetzt sind wir ja in einem langfristigen Bereich, wenn wir mal ein bisschen nach vorne schauen, auch mit Blick auf Klimawandel. Was glauben Sie, was sind die Regionen, wo man wirklich langfristig planen kann? Ich unterstelle mal, die werden einigermaßen aligned sein mit denen, in denen Sie tätig sind. Und was sind vielleicht auch Regionen, wo Sie sagen, da wäre man jetzt vielleicht heute noch ganz okay dabei, aber da könnte es schwierig werden. Kann man das absehen?
Also wir haben uns steht ein Tool zur Verfügung, wo wir genau das absehen können. Ohne jetzt zu viel zu verraten, haben Sie recht. Die Regionen, in denen wir uns hauptsächlich bewegen, sind die, die in den sogenannten RCP-Szenarien nicht so stark betroffen sein werden. Im Falle der europäischen Nordics sogar zum Teil vorteilige Effekte merken werden. Und es gibt in der Tat einige Regionen auf der Welt, die selbst im optimistischsten Szenario binnen der nächsten 20, 30 Jahre wahrscheinlich, wo es schwierig wird, noch nachhaltigen Waldbau mit risikoadjustiertem Einsatz zu fahren. Ich denke, wir haben alle gesehen, was jetzt immer regelmäßiger in Kalifornien passiert. Einige Teile von Australien, gerade im Osten und Nordosten, sind doch sehr trocken. In Chile haben wir einen Regenschatten hinter den Anden. Das sind schon Entwicklungen, da braucht man gar nicht projizieren. Das kann man jetzt schon beobachten, dass es dort buchstäblich heiß hergeht. Da würden wir sehr genau gucken, ob wir das mit unserem Risikomanagement übereinbekommen.
Können Sie privat noch genussvoll durch einen Wald spazieren, ohne dass Sie Risikoszenarien und Pläne im Kopf haben?
Nein. Ich muss aktiv den Schalter umlegen. Das ist ein schöner Baum. Das ist technisch gesehen kein Baum, aber es ist biologisch gesehen ein schöner Baum. Das ist das Los des Försters, dass er durch jeden Wald geht und sich denkt, hier könnte man mal wieder durchforsten. Da müsste noch einer stehen, der muss raus. die Wege sind aber schlecht. Mhm. Also das ist leider so. Das haben wir akzeptiert.
Diesen beruflichen Schaden, damit müssen wir leben.
Ja, leider.
Gut. Als Redakteur können Sie nirgends nichts mehr lesen, ohne die Tippfehler zu zählen. Das ist, irgendwas haben wir alle.
Das glaube ich Ihnen.
Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich, dass Sie uns mal mitgenommen haben, sozusagen virtuell in den globalen Wald. Und für die Einschätzung hier im Podcast, das war Jasper Renk, der Senior Investment Manager im Bereich Illiquid Assets Natural Capital bei der MEAG. Vielen Dank für den Besuch, hat Spaß gemacht.
Das fand ich auch, vielen Dank.
An dieser Stelle werfen wir mal noch einen Blick auf weitere Themen, die die Branche bewegt haben. Dafür ist mein Kollege Franz Kongbui bei mir. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Franz, es wird allenthalben viel über Bürokratieabbau diskutiert, aber man muss sagen, im mittelständischen Firmenkundengeschäft bleibt es kompliziert. Der Geno-Verband hat jetzt warnende Worte gefunden. Was treibt die Genossen denn um?
Ja, die Befürchtung vor mehr Aufwand. Und zwar diesmal wegen eines vor der Verabschiedung stehenden neuen Gesetzes, und zwar mit dem rechtssperrigen Namen Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz, kurz BRUBEK. Dies könnte nach Einschätzung des Geno-Verbandes die Kreditvergabe an Mittelständler bremsen, also keine Entlastung schaffen.
Und woran liegt das?
Ja, das BRUBEK verpflichtet Banken, Pläne für Nachhaltigkeitsrisiken zu erstellen, sogenannte ESG-Risikopläne. Diese dürften sich dann auch auf die Standards für die Kreditvergabe auswirken. Für diese Einschätzung brauchen die Banken aber die ESG-Daten ihrer Firmenkunden. Und nicht jeder hat diese Griffbreit natürlich. Michael Höck, der Vorstandsvorsitzende des Verbands, der sieht einen steigenden Aufwand auf die Banken zukommen und befürchtet, dass die Kreditvergabe komplex bleibt und eben keinesfalls weniger bürokratisch wird. Höck fürchtet schlimmstenfalls Wettbewerbsnachteile für die mittelständisch geprägte Wirtschaft in Deutschland.
Wie ist denn die Lage in den Unternehmen?
Ja, offenbar haben viele Mittelständler mit der Situation zu kämpfen. Das legt zumindest eine Umfrage des Geno-Verbands unter den Vorständen von 277 Volks- und Raiffeisenbanken nahe. Die stammt aus dem August. Die sollten ihre Firmenkunden in vier Gruppen einteilen, je nachdem, wie es um die Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsdaten im Unternehmen bestellt ist. Zur Wahl standen Vorreiter, Pragmatiker, Starter und Überforderte. Und fast jedes zweite Unternehmen haben die Vorstände in die Gruppe der Überforderten eingestuft. Naja, und die Mittelständler kommen also mit den Anforderungen nur schwer zurecht oder haben sich noch nicht ausreichend damit beschäftigt. Verbandsvorstand Höck hält den administrativen Aufwand bei der nachhaltigen Transformation für unverhältnismäßig hoch. Er fürchtet, damit wird das Thema kaputt gemacht.
Und dann gab es noch eine ganz spannende Personalie. Katharina Nickel, die im April 2024 hier im Podcast mal zu Gast war, ist die neue Chief Sustainability Officer bei BNP Paribas Deutschland.
Genau, diese Rolle hat sie jetzt zum Jahreswechsel übernommen. Sie war ja zunächst im Sales-Bereich im Asset Management tätig und ist dann schon 2019 zu BNP Paribas gewechselt. Da kam sie dann 2022 an das Team von Eva Meyer. Die war jetzt ihre Vorgängerin auf dem CSO-Posten. Und Nickel war zuständig für das Nachhaltigkeitsthema in den investmentnahen Bankbereichen im deutschen Markt. Und der Titel dieser Rolle sprengt jede Visitenkarte. Er lautete Head of Sustainable Business Investment and Protection Services and Institutional Clients.
Ja, da ist CSO jetzt tatsächlich ein bisschen griffiger. Du hast die Vorgängerin Eva Meyer schon genannt. Die ist ja weiterhin bei der Bank tätig.
So ist es. Meyer ist ins Management-Team bei BNP Paribas Wealth Management Germany gewechselt. Und wir erinnern uns, BNP Paribas hat im zweiten Halbjahr die Private Banking Sparte von HSBC Deutschland übernommen. Die Transaktion wurde Anfang Oktober abgeschlossen.
Jetzt muss man ja sagen, Nachhaltigkeit hat im Moment bei einigen Banken einen schweren Stand, insbesondere die US-Häuser. Einige sind ja auch beispielsweise aus den Umweltallianzen ausgestiegen. Wie sieht es denn bei BNP Paribas aus zu dem Thema?
Ja, schon durchaus anders. Da hat Deutschland-CEO Lutz Diederichs die Personalie zum Anlass genommen, um das Engagement der Bank für Nachhaltigkeit noch einmal nach vorn zu stellen. Er sagte, Zitat, Nachhaltigkeit ist und bleibt ein strategisches Kernthema für die gesamte BNP Paribas-Gruppe. Das Thema soll in alle Geschäftsentscheidungen eingebunden sein und deswegen auch im Group Management Board vertreten sein. Das geschieht künftig auch über die Person von Katharina Nickel. Sie wird Mitglied des Executive Committee sowie des Group Management Board von BNP Paribas in Deutschland.
Da Das Jahr nimmt auch am M&A-Markt inzwischen ein bisschen Fahrt auf, auch im ESG-Bereich. Da hat das Berliner Software-Startup Plan A kürzlich neue Besitzer gefunden. Franz, das kennt wahrscheinlich nicht jeder. Was macht denn Plan A genau?
Ja, also dieses Startup, das soll Unternehmen bei der CO2-Bilanzierung, Dekarbonisierung und der ESG-Berichterstattung helfen. Das wurde 2017 gegründet und geht jetzt an einen Wettbewerber, der sich ebenfalls erst 2017 formiert hat, Diginex aus London.
Und wer hatte in der Vergangenheit in Plan A investiert?
Ja, also seit der Gründung vor rund 9 Jahren haben die Berliner verschiedene Venture Capital Investoren an Bord geholt. Unter anderem HV Capital aus München, Lightspeed aus Kalifornien und Demeter Partners aus Paris. Noch die Deutsche Bank und Visa zählten zu den Investoren. Eine große Finanzierungsrunde gab es im Herbst 2023. Damals hat Plan A insgesamt 27 Millionen Dollar eingesammelt und zusammen mit vorherigen Geldspritzen summierte sich das seit Gründung eingesammelte Wagniskapital damals auf insgesamt 42 Millionen Dollar.
Jetzt drängt sich ja die Frage auf, wenn auch Diginex erst 2017 gegründet wurde, woher ein doch noch so junges Unternehmen die Mittel für so eine Übernahme hat.
Das Lösungswort ist Börsengang. Das ist sicher der entscheidende Faktor. Diginex ist seit einem Jahr an der Börse notiert. Der Kaufpreis für Plan A liegt bei 55 Millionen Euro. Die werden aber größtenteils in Aktien gezahlt. Konkret sollen 3 Millionen Euro in bar fließen und 52 Millionen Euro in Form von Diginex-Aktien.
Da sind wir mal gespannt, wie und wann diese Transaktion zum Abschluss kommt. Das war erstmal der Blick auf die Themen. Ich danke dir, das war Franz Kongbui. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und Ihnen kann ich noch für den Kalender mitgeben, dass am 4. und 5. März der 19. Finanzplatztag der Börsenzeitung stattfindet. Unsere Jahresauftaktkonferenz für die Financial Community. Es geht um Souveränität, Resilienz, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes und vieles andere mehr. Wir freuen uns, wenn wir uns dort sehen und hören können wir uns das nächste Mal, wenn Sie mögen, am 5. Februar bei der nächsten Episode von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.